das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wie sollte es anders sein? Wir haben natürlich wieder mal einen Gast bei uns. Und zwar ist Caroline Uhl heute bei uns. Caroline hat auch ein Buch geschrieben zu unseren ganzen Kernthemen, zu ihren Kernthemen und wird uns gleich noch ganz viele Einblicke darin geben und auch in ihr zum Buch dazugehöriges Programm. Der Kontakt kam über dich, Silke, deswegen einmal erst rüber zu Silke. Hi.
Ja, hallo auch von mir. Ja, ich bin auch sehr happy, Caroline heute bei uns zu haben. Der Kontakt, lass mich kurz überlegen, ich glaube über Instagram. Mal wieder das gute alte Instagram. Und in dem Fall war es tatsächlich der Weihnachtsmarkt. Ja, Oktober war das schon 2022. Ja, mal versucht, Alleinerziehende sichtbar zu machen und auch einen direkten Support von Alleinerziehenden möglich zu machen. Und wer sozusagen Produkte anbietet oder ein Buch geschrieben hat oder etwas selbst herstellt, der konnte sich bei mir melden und ich habe die alle zusammengefasst auf einen Beitrag, damit man auch mal so die Vielfältigkeit sieht oder vielleicht auch eigene Ideen bekommt. Und da hat tatsächlich Caroline etwas verspätet sich bei mir gemeldet und gesagt, hallo, da bin ich habe ein Buch, das ich natürlich auch schon kannte. Das hat ja auch so im Alleinerziehendenkreis seine Runde gemacht und deswegen, hallo Caroline, und vielleicht stellst du dich einfach nur mal kurz selber vor.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und mich mit euch austauschen darf. Genau, ich bin Caroline Uhl, ich bin Psychologin, hatte eben auch schon euch so ein bisschen erzählt, dass ich so ja einen zweigleisigen Background habe, sowohl wirtschaftlich als auch klinisch-psychologisch. Und ja, meine allgemeine Mission ist es eigentlich, ja, wir kennen alle so diese Warteschleifen beim Psychotherapeuten, dass Menschen sich gar nicht erst da drauf bewegen müssen und sich damit rumschlagen müssen, sondern Hilfe bekommen, die sie, ja, für die sie sich eigentlich halt nicht so verbiegen müssen, und das frühzeitig und nicht erst, wenn es brennt. Und ja, mein Angebot richtet sich halt für vor allem an Menschen, ja, die meiner Meinung nach auch für das System am relevantesten sind, was leider ja, glaube ich, oft noch gar nicht so gesehen wird, aber das sind für mich echt Mütter, weil da fängt irgendwo auch unser Leben an und deshalb ja, ist mein Herzensthema und meine Sache, wirklich Produkte zu entwickeln und Angebote zu erschaffen, die Müttern präventiv helfen, die Mütter wieder in den Mittelpunkt schützen, dort Familiensysteme halt auffangen, wirklich, sage ich mal, an der Wurzel Mutter irgendwie und ja, die wirklich auch für Mütter vereinbar und verfügbar sind. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema einfach für mich. Das ist auch eine Art, finde ich, Inklusion in dieses Hilfssystem.
Ja, das sagst du jetzt so ganz schön, dass du die Mütter als Kernthema siehst, dass, und du sprichst das System an, ich glaube, dem System sind viele, viele andere Dinge wichtiger als die Mütter. Deswegen ja, sehr, sehr schön, dass du das da einordnest. Du bist ja selbst auch Alleinerziehende. Vielleicht genau. Magst du dazu nochmal kurz erzählen, wieso deine, ja, dein Weg hinein war, weil dein Buch heißt ja so schön, wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin. Ja. Aber dazu muss man erstmal wissen, was es ist, alleinerziehend zu sein.
Genau, ja. Also ich bin Alleinerziehende wirklich auf dem Papier, sage ich mal. Also ich trenne das immer gerne so ein bisschen, weil ich finde, man kann sich halt auch so alleinerziehend fühlen und das sehe ich halt auch sehr oft. In meiner Arbeit mache ich da deshalb nicht so einen Unterschied, aber bei mir ist es wirklich, dass ich vom 4. Schwangerschaftsmonat an komplett alleine bin. Also die Leserinnen meines Buches, die wissen auch, da hat sich sozusagen mein Partner für eine andere Richtung entschieden und ja, in dem Buch beschreibe ich halt auch sehr nah, wie es mir damit ging und das war echt ja, überhaupt gar nicht gut, auch diese ganzen Vorurteile etc., die ich halt auch selber im Kopf hatte, die waren da sehr präsent und für mich, um diese Frage so, ja, wer ist man dann überhaupt, für mich ist halt so das Thema, dass halt sehr, sehr viel on top kommt, ne? Also ich glaube halt immer, dass Alleinsein auch in vielen Beziehungen herrscht, aber dass diese Themen wie Jugendamt, die Sachen im System, wo man wirklich sehr benachteiligt wird, Vorurteile, gesellschaftliche Ausgrenzung etc., dass da viele Sachen sind, die halt wirklich on top kommen, mit denen man sich rumschlagen muss, also eigentlich extra, also viel extra Mental Load ist alleinerziehend sein für mich und ich habe mich eigentlich ja, nach mir selbst gesehen. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die viele Leute haben in ihrer Mutterschaftsjourney, so dieses Mutterwerden wird ja auch oft nicht als, ja, das wird als selbstverständlich gesehen, sage ich mal, man ist dann halt Mutter und schön. Aber das ist ja auch ein Geborenwerden als Mutter und für mich war das am Anfang sehr schwierig. Ich habe mich sehr nach mir selber gesehnt, Ich wusste nicht, wo ich da irgendwie noch Platz habe, weil am Anfang ja echt viele dann auch das Kind sehen und das ja wirklich auch einfach als bedürftiges Wesen in den Vordergrund gestellt wird. Und ich habe gesagt, ich möchte mich damit nicht zufrieden geben. Ich möchte auch einen Teil von mir aus meinem alten Leben behalten. Und meine Journey in dem Buch war es eben herauszufinden, wie finde ich eine Vereinbarkeit und dann nicht zwischen Job und Privatleben einfach nur, sondern wirklich jedes Mal mit der Frage im Hinterkopf, wie kann ich mein ganzes Leben im Außen mit mir selber, im Innen, mit meinen Bedürfnissen vereinbaren. Genau, und dabei begleite ich jetzt auch andere Mütter.
Du sagtest ja, dein Kind ist auch erst 2 Jahre alt. Das heißt, du hast da ja dich auch relativ schnell aus diesen, ich meine, wir hatten ja mal eine Folge gemacht hier auch zur Heldenreise und so. Und das dauert ja für einige doch relativ lang, da irgendwie in diese Position wieder zu kommen, zu sagen, nee, also das ist hier jetzt noch nicht das Ende der Fahnenkette und irgendwie kommt da noch, sollte da noch ein bisschen was anderes kommen oder wie du auch sagst, dir Dinge erhalten. Also was ist denn alles aus deinem alten Leben trotzdem erhalten geblieben? Also wir haben ja auch die Erfahrungen oft gemacht oder hören das auch oft, der Freundeskreis verändert sich, die Familie kann sich verändern. Wie war das denn da für dich? Also hat sich da im Außen viel verändert oder ist das so, dass du sagst, naja, da ist noch viel auch vom alten Leben, so dass ich das auch irgendwie weiterhin leben kann?
Ja, also tatsächlich war das bei mir so, dass sich alles geändert hat. Also das war wirklich so, dass innerhalb von einem Tag, kann man so gefühlt sagen, meine Wohnung weg war, mein Job weg war, mein Partner weg war. Und ich musste ja dann erstmal zu meiner Mutter ziehen. Das war ganz schlimm für mich, ne? Also wirklich so dieses, oh, jetzt bin ich wieder komplett irgendwie angewiesen.
Rein in den Schoß.
Ja. Also schlimmer geht's halt irgendwie nicht. Ich habe dann Gott sei Dank auch eine Wohnung gefunden. Dann allein mit Kind war echt super einsam und total blöd. Allerdings waren da halt ganz viele Leute, Gott sei Dank. Und tatsächlich war das auch so, ich hatte halt gar nicht so das Netzwerk wieder in Köln. Ich hatte so ein paar alte Freunde, aber ich habe halt auch in Holland studiert und meine ganzen Freunde haben sich danach total verteilt. Also alles ist irgendwie so ganz weitläufig geworden. Und also ich bin dann wieder so ein bisschen so eine Mischung aus Back to the Roots, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Und ja, dann aber wirklich auch viel neues Netzwerk aufbauen. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch so ein Persönlichkeitsding. Also ich bin da einfach super kontaktfreudig, sage ich mal, ne, und total offen und suche mir halt auch so dieses Netzwerk. Und die meisten Leute habe ich ehrlich gesagt neu auch durch die Kita und ja, mir eigentlich komplett neu aufgebaut. So klar habe ich jetzt diese familiären Strukturen hier wieder. Also ich wohne auch auf einem Mehrgenerationenhof mit meiner Familie jetzt. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Das ist auch nicht so einfach. Da berichte ich auch viel auf Instagram drüber, wie das so in der Realität ist, weil da ist natürlich auch so ein Abgrenzungsding, ne? Also wenn man so eng mit der Familie zusammenwohnt und eigentlich hat man ja so dieses, ich hatte immer so dieses Bild, oh, ich will jetzt meine eigene Familie haben und mein eigenes Ding machen und jetzt ist es so, ja, jetzt bin ich trotzdem wieder gefühlt wie so ein Kind, ne, zwischen den ganzen Älteren.
Ja, ich kenne das sehr gut, was du gerade beschreibst. Ich bin ja auch weg. Ich wollte ja nie wieder hier wohnen, nie wieder. Jetzt bin ich hier im Vorort einer kleinen Stadt und tatsächlich meine ganze Family, bis auf meine kleine Schwester, alle hier, ja, also alle in Laufbereitschaft. So, ich kann genau verstehen, was du mit diesem Gefühl meinst und ich weiß ja auch, dass viele tatsächlich am Anfang als Notsituation wirklich dann auch zur Mami zurückziehen oder ins alte Elternhaus.
Und ja, aber wie Caroline schon sagte, Worst-Case-Szenario.
Ja, das ist wirklich das alles, also es ist das Schlimmste passiert, was hätte eintreten können. Das war wirklich das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können. Naja, und dann konnte es halt auch irgendwie erstmal nicht mehr schlimmer werden. Das war halt so das Gute dran, wenn schon alles irgendwie eingetroffen ist. Ja, und also ich habe halt auch in meinem Buch geschrieben, wie soll ich mich halt um mein Kind kümmern? Das war so, also mein Buch ist ja wirklich auch aus dem Moment raus entstanden. Das ist ja nicht nur irgendwie Retrospektive, sondern das ist halt immer, wenn es mir richtig dreckig ging, dann habe ich eigentlich dieses Buch halt weitergeschrieben.
Als therapeutischer Ansatz, oder?
Genau, ja, also genau. Also ich hatte natürlich auch schon den Vertrag mit dem Verlag irgendwo, ne, bevor ich angefangen habe, aber es war halt für mich einfach zu schreiben, weil es halt eben so aus dem Leben heraus war. Und da habe ich halt auch geschrieben, also wie kann ich mich denn jetzt hier um mein Kind kümmern und so, wenn ich gefühlt selber so hilfebedürftig bin, ne, und dann wieder so auf meine Mami angewiesen bin und dann muss ich die halt auch noch immer fragen und kann ich irgendeinen Partner anmeckern und ich hatte irgendwie so voll das Gefühl, so das wurde mir alles genommen, ne, also ja, so war das am Anfang.
Und was rätst du jetzt als, also du beschreibst ja gerade so viele Rollen, du bist die Tochter, du bist die Mutter, du bist die Ex-Partnerin, du bist die Verlassene. Und wie, also wenn du jetzt die Rolle der Psychologin einnimmst, wie oder was rätst du genau den Frauen, die jetzt vielleicht dein Buch noch nicht kennen, aber sagen, oh ja, da bin ich auch gerade und ich scheue mich eigentlich, alleinerziehenden Literatur zu kaufen, weil ich mir den Schuh nicht anziehen will. Aber was rätst du genau an der Stelle, wie kommt man aus diesem, ja, nicht so guten Gefühl wieder raus? Oder was hilft, um da wieder eine Perspektive reinzukriegen?
Ja, also zum einen ist es natürlich so, ich glaube, man hat halt immer im Kopf so diesen Status Quo-Gedanken, wo man gerne irgendwie hin will und wie es halt irgendwie aussehen soll. Und meistens vergleicht man das dann halt so mit dem Vorher, ne? Und wie vorher 100% wird es natürlich einfach mit Kind nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade im Hintergrund hört, aber meine Katze, die eskaliert gerade an der Tür, die kratzt gerade an der Tür und will hier unbedingt rein. Aber man hört das lenkt mich auch gerade so ein bisschen ab. Nee, genau, und auf jeden Fall, da ist es halt einfach so, dass ich halt wirklich geschaut habe, okay, was muss denn genau jetzt irgendwie noch bleiben? Was brauche ich wirklich für mich und was halt nicht? Also ich habe halt da wirklich so aussortiert und ich glaube halt auch so diesen Gedanken verabschieden, dass man halt gar nicht mehr diesen Status quo unbedingt erreichen muss, um da zufrieden zu sein, sondern dass meistens schon irgendwie 10% vom alten Leben schon mal irgendwie helfen können, da, ja, weiß ich nicht, wieder mehr Lebensfreude zu haben. Und meistens denkt man, ich brauche von allem 100%. Ich muss 100% wieder die alte Ich sein von früher oder 100% jetzt Mutter. Und ich habe da ja auch in meinem Buch halt diese Tools, wo man wirklich dann nochmal schaut, okay, wie viel Prozent von was brauche ich denn? Und was ich, also wenn man dann halt nicht mehr diesem Status quo oder diesem einen Ziel hinterherjagt, dann ist es, glaube ich, halt auch einfach wichtig zu sehen, okay, es ist halt echt ein Weg und ein Prozess, der sich ja auch ändert, ne? Also ich glaube, da kommt man auch immer wieder in diese Herausforderung, weil die Kinder werden ja älter, die Herausforderungen werden komplett anders und ich weiß ja auch nicht, wie es bei mir jetzt einfach in 2 Jahren dann aussieht und in was in einer Krise ich dann vielleicht stecke oder auch nicht. Aber ich glaube, es halt einfach als Prozess ansehen und ja, wie meine Postkarte es irgendwie ganz gut beschreibt, so für die meisten Abenteuer muss man halt nicht weit reisen und diese Sache als Abenteuer anzusehen und auch als eine Sache, die halt nicht für immer ist, finde ich schon sehr, sehr hilfreich. Genau.
Ja. Es ist alles nur eine Phase.
Genau. Ja, das ist halt der doofste Spruch, den man irgendwie hören kann. Der hat mich so aufgeregt am Anfang, der ist mir richtig auf den Keks gegangen. aber irgendwie hat es mir dann doch, also auch mich mit Menschen zu unterhalten, die das irgendwie schon hinter sich haben, total geholfen. Also in meinem Buch habe ich auch eine Retrospektive von Birgit Wädchen. Das ist ja die Chefredakteurin von der Finanzzeitschrift Courage, die dann auch so echt sehr ungeschönt rückblickend gesagt hat, wie das so für sie war. Und das hilft halt wirklich immer zu sagen, okay, also danach ist ja auch noch was und es verändert sich halt wieder und irgendwie ist das jetzt meine Herausforderung und ich habe da jetzt Bock drauf. Und ich glaube vor allen Dingen halt rauskommen aus den Extremen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, ja.
Ja, dieses ja, die Prägung, die wir ja mitbekommen, ne? Dieses heile Bild der Familie und wir haben ja jetzt schon ganz oft in unseren Folgen auch immer erzählt, dass vor allem wir Frauen ja dank Disney und Konsorten dann, ne, der Prinz kommt und
wir sind da etwas konditioniert auf Dinge, die dann doch nicht der Realität entsprechen.
Aber dann halt zu sehen, dass es ein Leben, also da, wo der Film aufhört und sagt, es ist Happy End, da ist ja noch lange nicht, da fängt es ja erst an. und ich muss ja immer sagen, ich finde ja das Wort Hochzeit so spannend, weil das ist so die Hochzeit und was danach kommt, ist dann nicht mehr Highlight. Also dann hört es ja auch mit den Highlights und dann hast du Alltag, ja, und dann heißt es festhalten. Und das hat sich ja aufgelöst, dieses bis das der Tod euch scheidet, vor allem bei mir, ich war ja verheiratet. Und das macht dann plötzlich auch wieder eine andere Perspektive auf. Also es ist ja nicht nur das heulende Elend, sondern da werden ja auch Möglichkeiten geboren an diesem Ende. Aber was ich jetzt ganz spannend fand bei dir, dass du erzählt hast, du hast das so als therapeutische Maßnahme für dich so als, ja wirklich so in der Phase geschrieben. Ich bekomme ja immer wieder Nachrichten von Frauen, die dann auch gerne ein Buch schreiben wollen würden und nicht wissen, wie sie anfangen sollen und wie kommt man an einen Verlag ran. Sina und ich, wir machen ja alles mehr oder weniger sozusagen im eigenen Verlag. Wie bist du denn in der Situation an einen Buchverlag gekommen? Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren.
Habe ich mich eben auch gefragt.
Ja, also ich habe halt geschaut und irgendwie, ja, habe ich gedacht, okay, das ist halt irgendwie total das spannende Thema und habe dann halt ein Buch gelesen, das heißt Einfach machen, einfach gründen von Katharina Marisa Katz, eben weil ich mich da halt auch beruflich neu ausrichten musste in dieser Zeit und da dachte ich mir so, okay, wie mache ich das jetzt, hole ich mir mal so ein Buch, wird mir schon helfen, kriege ich dann schon hin irgendwie, wie ich das immer so denke. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und dachte mir, boah, so ein Buch brauche ich, was total einfach übersichtlich ist für mich in meiner Situation, was mich halt nicht noch mehr überfordert, was irgendwie umsetzbar ist und das will ich haben. So, und dann dachte ich mir so, okay, das gibt es jetzt in dieser Form noch nicht so. Und dann habe ich sie halt einfach angeschrieben und habe gesagt, hey Katharina, du hast total das tolle Buch und können wir uns mal austauschen, wie sieht's aus? Also ich schreibe dann halt einfach den Leuten immer. Und dann sagte sie, ja, genau. Und dann habe ich halt so ein Coaching halt bei ihr gemacht und habe gesagt, hey, wie funktioniert das dann? Ne? Also klar, auch dafür bezahlt. Und mir dann Infos geben lassen und dann hat sie gesagt, ja, hier, informier dich mal bei den Verlagen, wo würde das denn reinpassen? Hab dann auch geschaut und gesehen, dass es wirklich bei ihr halt, also in den Verlag halt super gut reinpassen würde. Und ja, dann habe ich ein Exposé geschrieben, wo dann halt die Zielgruppe definiert war, wo das Thema beschrieben war, was macht mein Buch irgendwie besonders, was habe ich für Qualifikationen, um dieses Buch überhaupt zu schreiben? Genau, und dieses Exposé habe ich dann rausgeschickt an mehrere. Und der Knesebeck Verlag hat sich dann halt auch gemeldet und hat gesagt, finden wir super, wie sieht's aus? Ja, können wir das jetzt starten? Und da war ich natürlich erstmal sehr nervös und dachte mir so, Gott, wie soll ich das überhaupt schaffen? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, gib mir mal 2 Monate, ich schreibe mal, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und wenn es nach 2 Monaten, wenn ich dann schon einiges habe, dann machen wir das Ding fix. Und so war es dann halt auch.
Ich finde es gerade ganz spannend. Ich bin mal wieder an mein Bücherregal gelaufen. Da sind wirklich einige Schätze drin. Ich habe tatsächlich ein Buch hier von Katharina Marisa Katz aus dem Knesebeck Verlag, Zwischen Laptop und Legosteinen.
Ja, ja, das kenne ich auch.
Das war sogar mal auf meinem Blog drauf. Das habe ich sogar hier in meinem Buchschrank. Das ist immer wieder mal ein Zusammenschluss sozusagen gefunden.
Genau, ja.
Also was mich noch interessiert, wie hat das denn deine Arbeit beeinflusst, dass du dann in diese Situation gekommen bist? Also hattest du vorher Situationen mit Menschen, wo du heute sagst, okay, das kann ich jetzt irgendwie anders oder besser nachvollziehen und hat sich da was verändert in den Dingen, die du dann rätst?
Also die Situation als Alleinerziehende und diese ganzen Sachen oder das Buchschreiben, ich weiß nicht. Okay, klar, das hat alles verändert. Also es hat alles verändert. Es ist, also der Blick hat sich halt nochmal auf alle Dinge verändert. Ich meine, man muss halt auch so sagen, ich bin nach dem ersten Master, den ich da gemacht habe, in klinischer Psychologie, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ich war da halt nicht Mutter und ich war halt auch jung. Ne? Und dann hatte ich da ganze Familien vor mir stehen und dachte mir halt so, ja, ich gebe denen doch jetzt hier Tools an die Hand oder Werkzeuge. Wieso schaffen die das denn nicht mit der Umsetzung, ne? Und ich meine, man muss natürlich sagen, der klinische Kontext ist nochmal eine ganz andere Hausnummer auf jeden Fall. Aber also klar, ich habe viel mehr Verständnis dafür generiert, warum es im Alltag so schwer ist, Dinge umzusetzen. Und deshalb ist mir Umsetzbarkeit und Vereinbarkeit immer so ein großes Thema, ne? Also auch, was da alles irgendwie spielt. Also ich bin halt auch, ich arbeite systemisch, ne? Also das heißt, das ganze Familiensystem, die ganzen Menschen, das wird alles drumherum mit einbezogen und die ganze Sache ist natürlich super komplex halt auch dadurch und natürlich diese, ja, also ich habe nochmal eine ganz andere Neugierde auch dafür entwickelt, wie sowas ist, viel mehr Demut einfach für viele Themen und ja, also früher war das halt auch immer, also wirklich so dieses Thema, wenn du nicht Mutter bist, bist du die bessere Mutter. Das ist einfach so, ne? Also das habe ich halt für mich so festgestellt und mittlerweile würde ich halt nie mehr irgendeinen Ratschlag geben und passe halt auch extrem auf, wie ich Dinge kommuniziere, wie ich etwas sage und ja, also ich gehe ganz anders an Sachen ran, komplett anders.
Ja, ich weiß noch, als ich in meiner Vollzeitstelle nicht Mutter war,
ja,
und sich Mütter bei mir beworben haben auf Teilzeitstellen, ey,
ja,
Karma.
Ja, war also echt furchtbar. Ja, aber man weiß nicht besser.
Ja, ich finde es, also ich habe ja jetzt schon ein bisschen was von dir gehört im Vorgespräch. Vielleicht magst du es nochmal kurz erzählen. Du warst ja vorher auch nicht Freiberuflerin. Wie sah denn dein Arbeitsalltag vor Kind aus?
Ja, also wie gesagt, ich hatte halt ein komplett anderes Leben. Ich hatte halt so eine super schöne kleine Wohnung mitten in der Innenstadt von Köln am Rudolfplatz. Dann habe ich in der Unternehmensberatung gearbeitet. Also ich habe halt wirklich in der Unternehmensberatung, da macht man halt auch wirklich viele Stunden. Also unter 9 Stunden geht da gar nichts und meistens ist es halt auch viel mehr. Teilweise war natürlich auch Reisetätigkeit dann mit drin. Ich habe super viel auch irgendwie mir am Wochenende nochmal angearbeitet. Ich war schön in Fitnessstudios unterwegs, in Cafés unterwegs. Also ich hatte echt so ein richtig tolles Leben. Wobei ich muss sagen, das Kinderthema war halt echt ein Wunschthema auch. Und ich habe mich halt sehr frei und unabhängig gefühlt, ne, sagen wir mal so, und habe halt sehr viel da gearbeitet. Und jetzt ist es halt anders. Genau.
Das heißt, du hast mit dem Mutterwerden ja wahrscheinlich beruflich umdenken müssen. Und da würde ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen, auf dieses Umdenken, weil ich habe ja jetzt ja auch mein Projekt Arbeiten, wie ich will. Und ich bin ja in der Freiberuflichkeit, Sina ist ja auch in der Freiberuflichkeit. Unsere Leben vorher sahen ja auch anders aus. Und es heißt ja jetzt nicht, dass ich jedem da irgendwie eine Freiberuflichkeit angedeihen lassen würde, auf gar keinen Fall. Es gibt ja ganz unterschiedliche Individuen und das passt ja nicht für jeden. Dennoch bekomme ich ganz oft mit diese Nichtvereinbarkeit zwischen diesem, ja, sehr, also ich nenne es mal Arbeiten im System. Ja, du beschreibst es ja selber auch als Schachspiel gegen das System, in dem man sich da jetzt befindet, und bekomme halt ganz oft diese, ja, wirklich verzweifelten Nachrichten von auch Vätern, die dann sagen, ja, wie soll das gehen? Ich muss morgens um 5 bei meinem Arbeitgeber sein und ich kann die Kinder halt nicht in die Schule bringen oder halt fertig machen. Ich brauche jemand, der in den Morgenstunden oder in den Abendstunden dann halt irgendwie mein Kind abholt und betreut. Also das, was eigentlich Eltern tun. Ja, und ich finde es ja immer so schlimm, dass in unserer Arbeits- oder sag mal dieser nicht familiären Arbeitswirklichkeit ja diese Vereinbarkeit mit Kindern ja, es wird ja immer so getan, als wären wir die Ersten, die Kinder bekommen haben. Also es ist ja, wo ich immer denke, hä, das kann doch nicht sein. Aber du hast es ja auch geschafft, einen Switch hinzubekommen. Was waren da deine Gedanken? Wahrscheinlich hast du auch erstmal einen Abgleich gemacht. Wie wird das jetzt weitergehen bei mir?
Ja, also im Grunde genommen, also ich kam ja aus diesem Bereich, halt auch aus dem HR-Bereich. Und also für mich existiert in der Wirtschaft einfach so gut wie, also sehr wenig. Es ist halt im Kommen irgendwie. Aber ich denke mir, also wie du es halt auch sagst, ne, man fragt sich halt manchmal, okay, wer hatte denn jetzt den Geistesblitz? Ne? Das ist doch wirklich schon seit 100 Jahren so. Und ich meine, aber das ist halt dann wieder dieses gesamte, glaube ich, Frauenthema halt einfach, ne, mit Zyklus etc. Also wir fallen da halt aus diesem, dass wir immer Standard sind, halt raus. Und mit dem Mutterwerden ist es halt auch einfach so. Und es braucht halt mega viel Inklusion und also ich glaube, darüber redet auch keiner und das ist halt auch so ein Teil, den ich halt noch in der Selbstständigkeit, sage ich mal, neben dem Privaten machen, wirklich da Unternehmen zu schauen, okay, wie kann man da irgendwie Inklusion halt auch hinkriegen, weil die meisten reden halt überhaupt gar nicht davon und das muss einfach mitgemacht werden. Das ist nicht nur eine Verantwortlichkeit der Person zu Hause, ne, die sich bewirbt, der angestellten Person, sondern auch einfach eine Verantwortung des Systems und des Unternehmens, da irgendwie für zu sorgen. Wobei ich aus wirtschaftlicher Sicht natürlich auch sehe, wo da einfach die Problematiken sind. Ne? Also wenn ich sehe, wie oft mein Kind jetzt gerade krank war, wie oft ich mich hätte krank melden können, das ist ja teilweise wirtschaftlich auch einfach gar nicht tragbar. Ne? Und da muss man halt wirklich gucken, was sind gute Kompromisse, wie muss man da Flexibilität reinbringen. Aber gut, bei mir ist es halt so gewesen, also ich komme halt aus einer Familie, wo die Frauen sehr selbstständig sind, sehr unabhängig sind, wo dieses Ehethema jetzt nicht so hoch irgendwie angesehen wird. Ich meine, meine Großeltern sind zwar über 60 Jahre verheiratet, also für mich ist halt, ich komme halt aus einer Familie, die sehr unabhängig ist, die sehr, alle selbstständig, so. Und deshalb war das halt für mich schon immer so, dass ich dachte, okay, ich kann Selbstständigkeit, ne? Also ich traue mir das zu, das ist, glaube ich, mein Ding, ich kann halt auch mit so Ungewissheiten umgehen, aber mir war auch klar, ich muss mich da wirklich sehr gut aufstellen und das darf jetzt nicht so eine blinde Kiste sein, wo ich mich einfach reinstürze, ne? Schon gar nicht halt mit Kind. Und für mich war das dann halt wirklich irgendwie von Anfang an schon recht strategisch geplant, natürlich irgendwie mit meinem ganzen Vorwissen, was ich da also zum Thema hatte. Ich habe halt auch in einer Unternehmensberatung gearbeitet, die haben Startups gebaut für Großunternehmen. Also wie finde ich meine Zielgruppe, wie mache ich dies und das, das wusste ich halt. Und dann habe ich mich an einen Verein gewandt, den ich auch sehr empfehlen kann. Der Verein heißt Alt hilft Jung. Und da sind halt, also das ist ja auch so ein Ding, also dieses Mehrgenerationen-Ding, was ich halt immer sehr spannend finde, weil ich finde, gerade Alleinerziehende können davon auch sehr profitieren. Da helfen halt Leute, die aus dem Beruf raus sind, aber viel Ahnung haben, Jungunternehmern, sag ich mal. Und das dann halt auch sehr kostengünstig. Und da kann man dann halt auch einen Businessplan erstellen etc. Und das habe ich dann mit denen gemacht. Ich habe mit denen wirklich alles kalkuliert, auch sehr hoch kalkuliert. Mir wurde dann auch gesagt, mit den Kosten lass dich lieber wieder anstellen, ne? Weil ich habe natürlich auch gesagt, also für mich müssen die Kosten eingerechnet sein, dass wenn die Kita ausfällt, dass ich dann halt irgendwie meine Kinderbetreuung halt leisten kann, weil ich kann ja nicht jedes Mal nicht arbeiten. Und genau. Ja, also da bin ich sehr strategisch dran gegangen, habe mir da auch ein Hilfsnetzwerk aufgebaut, habe mir wirklich einen Plan gemacht und ja.
Aber das funktioniert halt immer nur, wenn man da selber entsprechend drauf ist und losgeht. Es ist ja keiner, der kommt und sagt, hey, das ist eine Option. Was du eben sagtest, fand ich auch spannend, weil das sieht man ja auch bei den ganzen Agenturen für Arbeit, dieses Wiedereingliederungsding. Ne? Ich finde, das hat immer irgendwie so einen ganz bitteren Beigeschmack, wenn man eigentlich gut ausgebildet ist und dann eben 2, 3 Jahre wegen der Kinder irgendwie raus ist und dann über die Agentur für Arbeit in so eine Wiedereingliederungstruppe gesteckt wird. Ich finde, das ist immer noch, das klingt immer erstmal so einem absoluten Downgrade, also noch downer als down. Ne? Ja. Und auch da siehst du ja, dass es komplett systemisch ist, warum es, also was da schief läuft. Dass man das so wahrnimmt, also dass es so wahrgenommen wird und dass dann Programme so benannt werden. Als dass man sagt, ey, die hat hier gerade die letzten 2, 3 Jahre voll das Upgrade erfahren und ist jetzt aufgestiegen mit Managementqualitäten etc. pp. Also die Sachen sind ja auch falsch benannt und dass natürlich so ein Arbeitgeber oder ein Unternehmen sagt, oh, jemanden aus so einem Wiedereingliederungsprogramm, ja, den muss ich ja an der Hand nehmen, den muss ich ja bei allem betreuen, da habe ich ja mehr Arbeit mit, na, nee, nehme ich lieber irgendwen, der gerade von der Unibank kommt, ne? Also ich finde, das ist auch immer super unglücklich.
Ja, und so werden natürlich auch Gehälter dann gedrückt, ne? Ja, also von den Leuten. Wobei ich halt auch immer wieder sage, also für mich sind halt Mütter absolute Geheimwaffen für Unternehmen, wenn man es schafft, sie richtig da zu integrieren, weil im Grunde genommen zu arbeiten, jeden Tag mit Menschen mit Widerstand, ne, das hat man ja mit Kindern, alles unter einen Hut zu bekommen, ständig sich neu zu arrangieren, weil irgendwas Unerwartetes dazwischen kommt. Also das sind für mich die Skills, die Zukunft braucht und da engagiere ich mich halt auch einfach total. Ich hatte das auch, also diese Erfahrung, dass das Arbeitsamt nicht wollte, dass ich mich selbstständig mache und die Begründung dafür war, dass ich zu überqualifiziert bin, einen Job zu bekommen. Also das heißt, da gilt halt wirklich Anstellung vor Selbstständigkeit, ne? Weil Selbstständigkeit ist ja eher ein Risikoding in dem Sinne am Anfang und Anstellung ist ja eher, da sind die dann halt so, also da bist du dann halt raus aus dem System und kriegst dein Gehalt halt fest und wenn du dann eine gute Qualifikation hast, dann nicht und dann wurde mir auch gesagt, tatsächlich, wenn ich gar keine Qualifikation hätte, dann würde die Selbstständigkeit eher in Frage kommen, weil das ja dann die letzte Maßnahme ist, wo man sich dann halt auch fragt, okay, wie soll das halt irgendwie
funktionieren? Das ist voll irre. Weil wenn du nichts kannst, bist du dafür qualifiziert, alles von alleine aufzubauen, wenn du so gar nichts kannst. Das macht ja richtig Sinn.
Also die Sache mit dem Risiko, auf die würde ich gerne nochmal eingehen, weil das größte gesundheitliche Risiko hatte ich in dem Moment, wo ich Vollzeit gearbeitet habe, weil dann war ich im Burnout. Ja. Und ich sage ja auch immer, alleinerziehend sein ist krasser als jedes Managerseminar und wir haben den schwarzen Gürtel in Probleme lösen. Ja. Interessanterweise gibt es auch hier Studien zu, die auch das belegen, dass man da tatsächlich so eine Art Bootcamp im Privaten erfährt. Ja. Und es ist wirklich, also wenn du da wirklich mit engagiert bist, also wir müssen da wirklich mal ein bisschen die Augen öffnen. Ich bekomme das so oft mit, wie dann doch Vorgesetzte sich dazu herablassen, aus welchen Gründen auch immer, dann doch die Alleinerziehende einzustellen oder gleich die rote Karte zu zücken. Ja. Mhm. Aber eigentlich hatte ich von sämtlichen, also es gibt ja so verschiedene Phasen im Alleinerziehensein. Es gibt ja so diese erste Phase, wo du so, also ne, so tiefer als tief, ja. Dann kommt so diese zweite Phase, wo es langsam anfängt, wieder irgendwie das Puzzle zusammenzupassen oder man fügt es hinzu oder man kriegt so die ersten Ideen und baut sein neues Leben zusammen. Dann gibt es ja diese dritte Phase, die ja nirgendwo erwähnt wird, wo tatsächlich alles wieder gut ist. Wir hatten ja auch, wie gesagt, schon mal diese Heldenreise, ne, wo man sozusagen diese Journey gemacht hat und dann sozusagen wieder den Frühling und Sommer vor der Nase hat. Und ich bin ja auch selbst schon in so Elternnetzwerken drin, die Elternguides, die ausgebildet werden in Unternehmen. Da war jetzt vor kurzem ein Netzwerktreffen zum Thema Alleinerziehend, wo leider nur sehr wenige Unternehmen erschienen sind, wo ich sagen muss, haben sie es nicht nötig? Ja, bei Sina sagt ja auch immer, überall ist hier Fachkräftemangel. Ja, und wie kann es sein, dass diese Gruppe von Menschen immer noch so abgetan wird? Ja, und da erzählte mir dann auch einer, dass er halt, ne, erzählt halt von Alleinerziehenden in Gruppe 1, also Phase 1, wo ich sage, bitte passt doch mal auf die Phase auf, ja. Mhm. Aber dass man diese Phase 1 immer über unser ganzes Leben spannt, das, ja, da bedarf es noch recht viel Aufklärungsarbeit, finde ich.
Also ich habe mich tatsächlich am Anfang auch teilweise beworben. Also ich war dann halt auch im Arbeitslosengeld, ne? Und dann schreibt man ja auch Bewerbungen und schaut sich auch um. Ich hatte halt schon so die Perspektive, dass ich selbstständig dann was machen will, aber ich habe mir dann natürlich auch nochmal Unternehmen ausgesucht, wo ich gegebenenfalls auch Freelance-Kooperationen mitmachen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin halt auch jemand, der halt eher so nicht in Großunternehmen arbeitet, sondern halt in Start-up-Bereichen, jüngeren Unternehmen. Und also ich habe da bisher, Gott sei Dank, also ich habe das Thema auch angesprochen, ne, weil ich gesagt habe, okay, ich ziehe keine Maske mehr auf, ich muss das ja alles nicht, aber ich mache das nicht und bei mir wird es direkt auf den Tisch gelegt und ich sage den Leuten auch realistisch, was ich leisten kann und was nicht. Ich hatte ja auch in dem Moment halt diese Luxussituation natürlich, ich habe Arbeitslosengeld bekommen, ich war jetzt nicht drauf angewiesen, ne, aber ich wollte das dann auch nutzen, um da zu schauen, was geht und tatsächlich war es halt eigentlich immer so, dass ich mich super gut gefühlt habe bei denen. Also nie irgendwie diskriminiert oder weiß ich nicht. Also dass die nicht auf meine Fähigkeiten geschaut haben, sondern auf meinen Erziehungsstatus oder so. Und ich habe da halt wirklich auch gesagt, das sind meine Skills. Diese Skills habe ich auch durch das Alleinerziehendsein erlangt. Das ist klipp und klar, was ich kann. Und das ist klipp und klar, was ich nicht kann. Und ich glaube, das hat den Gegenübern dann auch, meinem Gegenüber dann auch immer total geholfen und auch so das Gefühl gegeben, da Transparenz zu haben, ne?
Ja.
Weil ich glaube, das ist halt auch oft so, dass man sich da dann noch nicht so raustraut, ne? Und da nicht so für einstehen kann, weil man oft das Gefühl hat, man muss das dann irgendwie verstecken oder so. Und ich glaube, das ist nichts, was man verstecken muss. Ich glaube, diese Transparenz hilft Arbeitgebern einfach. Wenn man dann sagt, okay, es kann sein, dass mein Kind krank wird, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das so und so vorstellen, das so und so aufzufangen. Ne? Also ich glaube, da kann man halt auch nochmal selbstbewusster sein. Und ich glaube, da muss man auch den Leuten teilweise das Denken einfach abnehmen, weil sie es einfach noch nicht können.
Ja, ist so.
Wenn man das macht, ich glaube, dann gerade bei den jüngeren Unternehmen habe ich halt wirklich festgestellt, dass das dass da ganz viele ganz, ganz offen für sind. Also um da auch einfach mal eine andere Perspektive. Ich weiß, dass es auch viel anders ist, ne? Aber.
Ja, wobei du jetzt hier schon ganz, also du wusstest ja schon von dem, also du hast ja auch gerade, wie du es so erzählt hast, da kommt ja doch ein sehr starker Selbstwert rüber. Und du hast schon eine ganz gute Idee von dir gehabt, in was für ein Unternehmen oder in welche Größenordnung du da reinpasst. Das haben viele nicht.
Genau, genau.
Die haben schon von Anfang an sich ganz viele Glaubenssätze und Prägungen übernommen. Kind macht doch dieses, Kind macht doch jenes und sich da so viel Angst aufgebürdet, dass sie, du, also ich denke, da kommt auch dein Background dazu, dass deine Familie da sehr unabhängig ist und eher so Freigeister drunter sind, die ihr Ding machen.
Ja, und es geht ums Claimen, ne? Also sich der Rolle annehmen, beziehungsweise also einfach damit rausgehen und eben nicht, was du eben auch sagtest, diese Sache verstecken wollen, sondern ganz klar claimen und da auch einen gewissen Stolz mit reinzubringen. Das ist ja auch das, was wir ganz oft sagen oder auch ganz oft in den Interviews rauskommt. Das ist so der Moment, wo sich alles zum Guten wendet. Wenn man nämlich nicht mehr da steht und sagt, oh, Hauptsache, das kriegt jetzt keiner mit, weil dann werde ich in eine Schublade gesteckt. Sondern eben genau dieses, ja, so ist es. Und das ist daran geil. Und bum, 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 bum. Das sind die ganzen Vorteile. Ja, und das ist eigentlich ganz cool. Ja, und jetzt kann ich dieses und jenes und lalala. Und da ganz anders selber mit umzugehen. Weil das ist nachher, du kreierst für die anderen das Bild, was sie von dir haben, eigentlich selber.
Ja, und das ist halt irgendwie, also psychologisch gesehen halt so super schade, weil wenn du diese ganzen Glaubenssätze und das alles hast und so in die Wirtschaft gehst, dann suchst du dir natürlich auch immer wieder Situationen raus, wo du immer wieder die Antwort kriegst, die du auch erwartest. Ne? Ja, also du bringst dich ja in diese Situation selber rein, siehst es nicht und denkst, es ist halt immer dieses Unfaire und hast da halt, also das ist natürlich auch einfach so, man muss ein gewisses Grad wieder an Energie haben, aus einer Erschöpfung raus, aus irgendwie so ein, ne, also dieser Eingeschränktheit durch die Glaubenssätze raus, um da irgendwie wieder neue Perspektiven einfach zu erlangen, ne, und das ist natürlich, ist mir halt vielleicht einfach leichter gelungen, einfach durch Menschen auch in meiner Familie um mich herum, die immer sagen, hey, wenn es jetzt geradeaus nicht geht, dann guck doch mal rechts oder guck doch mal links, ne? Also so bin ich halt einfach aufgewachsen und wenn mir jemand Nein sagt, dann sehe ich das halt auch als Herausforderung, ein Ja auf Umwegen daraus zu machen, ne? Das ist halt meine Art und dabei möchte ich halt anderen Menschen helfen, das halt auch zu sehen, ne?
Genau. Und es gibt ein gutes Tool, das ich ja in meinem Programm habe, das Arbeiten wie ich will, wenn man tatsächlich im Nebel stochert, was die eigenen Qualifikationen oder sage ich mal mitgebrachten Qualitäten und ja, also so im Business-Bereich, da gibt es nämlich ganz gute Möglichkeiten, eine Business-Analyse zu machen. Und das ist tatsächlich immer ein Augenöffner. Das ist einfach immer jedes Mal herrlich zu sehen. Ich biete ja auch ein Mentoring-Programm an. Wenn dann, sage ich mal, das, was man vielleicht schon immer mal gespürt hat, aber sozusagen im Außen immer abgeschmettert bekommen hat, dann irgendwie sagt, ach so, ah ja, ist ja total logisch. Ach echt?
Ja.
Ach krass. Und dann werden nämlich plötzlich diese, wir haben ja manchmal auch das Problem, dass wir von diesen Millionen Möglichkeiten, die für Alleinerziehende dann plötzlich irgendwie auf Null sinken, auch so oft im Alltag erschlagen werden. Ne? Ich könnte jetzt aussteigen und in Tansania leben oder, keine Ahnung, irgendwie voll hier der Karrieretyp werden oder sonst was. Also es scheint ja für alle immer alles möglich. Das ist es aber gar nicht, weil wir alle ja doch einen gewissen, ja, eine ganz starke eigene Identität mitbringen. Und wenn man tatsächlich nach der lebt, und deswegen habe ich jetzt gelernt für mich, dass diese angebliche Sicherheit von der Festanstellung für mich tatsächlich nicht gesundheitlich zuträglich ist. Und das darf auch gerne berücksichtigt werden. Und was ihr jetzt beide angesprochen habt, oder du jetzt vor allem sehr stark, ja, du hast noch ein sehr kleines Kind mit der Kinderbetreuung. Es ist tatsächlich so, ich habe das jetzt auch mitbekommen, ich habe ja sogar zwei Kinder, 11 und 8, also schon mal ein paar Stufen weiter gediehen, das Ganze. Und die haben jetzt auch mal 2, 3 Wochen gehabt, wo sie sich irgendwie so abwechselnd die Klinke hier in die Hand gegeben haben und halt nicht in der Schule waren. Da muss ich auch sagen, ich hätte da auch in einem Arbeitgeber ein total schlechtes Gewissen, aber das liegt auch daran, dass ja viele Arbeitgeber immer noch diese Präsenz einfordern, ja, weil mit diesen Kindern in dieser Altersklasse, es ist total easy, wenn die krank sind, da arbeite ich einfach ganz normal weiter, als wäre nichts, ja, und mache halt hier und da mal, schmiere ich mal ein Brot oder, ja, oder bringe eine Tasse Tee.
Ja, es hat kein Kleinkind, das alle 2 Minuten was will, ja.
Richtig, das ist auch nochmal was, was halt tatsächlich, Wir gehen halt immer, auch im Arbeitsbereich, ist immer so die oder der Alleinerziehende. Ja, das ist mal diese eine Schublade, dieses Mini-Ding, was meistens auf Phase 1 gebrieft ist. Und ja, und diese eh schon nicht vorhandene Vereinbarkeit von Familie und Beruf sozusagen ja nochmal auf die Spitze treibt. Ja, und wenn ich so aus meinem Alltag berichte, ich glaube, da lecken sich sogar teilweise Mütter, die in einer klassischen Paarbeziehung sind, auch die Finger danach, weil die machen ja dann meistens gerade diese Pille-Palle-Jobs, ja, und die sind ja dann immer abhängig von dieser Liebesbeziehung, ja. Ich kenne so viele, die, was weiß ich, dann ein paar Stunden irgendwo im Sekretariat arbeiten, Steuerklasse 5 haben, das lohnt sich überhaupt nicht auf dem Papier. Wir hatten ja auch dieses wunderbare, oder wir haben ja dieses
Unterschied. Ist erst später dran mit der Ausstrahlung.
Ah, okay, gut. Alles klar. Also, dann halte ich jetzt hier mal den Rand.
Ja, oder du kannst anteasern, dass wir da auch noch eine ganz tolle Überraschung haben für unsere.
Ja, okay. Also wir haben ein wunderbares Interview geführt mit Rainer Becker, einer Steuerfachfrau. Das werdet ihr demnächst zu hören bekommen. Und da werdet ihr tatsächlich mal merken, was es mit diesem Thema Arbeiten und vor allem dem Thema Frau so auf sich hat und wie wirklich sich das für viele sich auch nicht als lohnend anfühlt. Das heißt, man legt immer wieder Wert auf die Partnerschaft, Partnerschaft, Partnerschaft. Ja, Caroline, du hast es erlebt, zack, war irgendwie alles nicht mehr rosa. Sina, du hast es erlebt, hups, ja, anders geplant. Ich mittendrin Haus gekauft und diese ganzen äußeren Sicherheiten haben sich dann wirklich...
War bei mir ja auch tatsächlich ähnlich zu dir, Caro. Das war eine ähnliche Nummer. Ich wusste zwar nicht erst im 4. Monat, sondern in der 4. Woche, dass ich das dann alleine machen darf. Aber auch, wie du sagst, Freundeskreis hat sich natürlich verändert, Job weg, weil der Arbeitsvertrag in der Schwangerschaft ausgelaufen ist und so. Also nice. Und ich habe es genau wie du gemacht. Ich hatte dann auch erst Arbeitslosengeld bezogen und habe dann aber auch schon gewusst, ich mache mich im Zweifelsfall halt irgendwie selbstständig, ja. Und am Ende war das auch der richtige Weg. Ich habe dann, nachdem ich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, hätte ich noch von wem, zumindest war ich eingeladen, da mal hinzukommen. Die hatten irgendwie Interesse und da habe ich dann einfach abgesagt, weil für mich klar war. Und bis da, mich hat das auch gestresst. Ich habe richtig gemerkt, wie mich diese Vorstellung stresst, irgendwo morgens hinzumüssen. Und als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, erst dachte ich, ich bin jetzt nervös, weil ich nichts finde irgendwie. Aber eigentlich war ich nervös, weil ich es gar nicht wollte. Und dann war ich beruhigt, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, dass ich da einfach doch das Ganze selbstständig mache. Vor allem, ich meine, wenn du schreibst, ey, ganz ehrlich, da muss ich jetzt nicht in irgendeinem Großraumbüro für sitzen. Das kann ich überall machen, ne?
Ja, ich finde das auch ganz schlimm. Also ich mache halt nebenbei die psychologische Psychotherapeuten-Ausbildung. Ich weiß nicht, ob ihr euch das irgendwie was sagt, aber das braucht man halt, um die Zulassung zu bekommen, dass man dann hinterher auch die Gespräche über die Krankenkasse abrechnen kann.
Ja, ja.
In Therapie. Und das ist halt auch ein immenser Aufwand. Also ich habe halt sehr oft auch Wochenendseminare und jetzt muss ich halt einmal die Woche in einer Ambulanz arbeiten, wo ich dann halt auch wieder klinisch mit Menschen zusammenarbeite. Und das ist ein halber Tag in der Woche, der mich so stresst. Und letzte Woche wirklich, ich muss los, dann kommt die Bahn, fällt aus, ich muss eine Bahn früher nehmen, mein Sohn kotzt mich an, keiner da, ich lasse den erstmal da sitzen, mach die Mini-Badewanne, die ich in meiner Dusche stehen habe, an, war froh, dass ich mich überhaupt angezogen habe, ne? Also sowas habe ich halt bei mir halt einfach nicht. Und auch wenn er krank ist, also ich schlafe mit dem um 8 Uhr ein, stehe um 1 Uhr auf, dann arbeite ich irgendwie 4-5 Stunden, also weil ich kann das halt gut morgens, ne? Dann chill ich halt wieder mit ihm so, ne? Und das funktioniert ja einfach nicht mit so einem Job. Nee, und allein dieser eine Tag, der stresst mich schon so sehr. Also der bringt mich mehr aus dem Konzept als alles, weil ich da einfach nicht diese Autonomie habe. Und ich habe das Gefühl, als Mutter braucht, also jeder Mensch braucht die ja, aber als Mutter brauche ich die halt wirklich nochmal extrem. Gerade wenn man so eine Fremdbestimmung durch das Kind hat, kann man nicht noch mehr Fremdbestimmung haben. Das ist einfach das Schlimmste so.
Ja, das ist cool, dass du das sagst, weil es bringt so ein bisschen auf den Punkt, wir haben ja auch öfter mal so das Thema, mal irgendwie eine Folge machen, so von wegen neue Partnerschaften etc. Und ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich denke, boah, das wird mich stressen. Also auch dieses, weil da will ja noch wer was von dir, weißt du? Also das kommt dann ja auch noch dazu und das ist einfach nicht in der Waage dann, das ist dann nicht so cool. Aber du hast uns ja auch eingangs gesagt, du hast passend zu deinem Buch auch noch ein begleitendes Programm. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Weil das richtet sich ja, wie du sagtest, nicht nur an Alleinerziehende, sondern grundsätzlich eben an Mütter. Das heißt, wer jetzt denkt, das Buch sei nicht unbedingt was für ihn, weil er nicht alleinerziehend ist, für den ist es ja vielleicht doch was, beziehungsweise auch das Programm. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was denn hinter diesem Programm steckt.
Ja, unheimlich gerne. Also ich glaube, das Buch ist allgemein was für Menschen, die sich halt alleine in ihrer Erziehung fühlen. Und ich glaube, das sollte jeder für sich selber entscheiden. Das ist so meine Meinung. Klar hat man da nochmal Bedarf an anderen Austausch etc., wenn man diese ganzen Urteilsthemen hat. Aber ich glaube, so dieses Gefühl des Alleinseins ist einfach irgendwie so das, was ich halt so in den Vordergrund halt stellen möchte. Und zum Buch, also gibt es halt ein Online-Programm, das sich an alle Mamas richtet, die sich sozusagen alleine fühlen. Das heißt Savage Mom Journey. Und dieses Programm, da habe ich mir wirklich richtig viel Gedanken gemacht, habe mir überlegt, okay, wie kann man Hilfe vereinbaren? Was suchen die Mütter? Was brauchen die Mütter? Und habe da jetzt ein Angebot entwickelt, das sich über 3 Monate erstreckt, wo wir dann sozusagen einmal alle Themenbereiche irgendwie angehen, ne? Weil viele sagen, boah, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben gar nicht mehr im Griff und alles fällt hinten rüber und ich glaube, im Griff haben ist halt so ein Gefühl und nicht dieser Status quo. Und da geht es halt auch so ein bisschen darum, einfach wieder jemandem das Gefühl zu geben, wieder so eine Standhaftigkeit im Leben einfach zu bekommen. Ne? Also so dieses, ich hab's im Griff, ne? Auch wenn es jetzt mal aus dem Ruder läuft, aber ich hab's einfach im Griff. Und ja, es geht halt um 3 Monate professionelle Begleitung durch mich als Psychologin. Alle 2 Wochen haben wir dann abends Live-Workshops von 20 bis 22 Uhr. Die werden halt auch aufgenommen, damit Leute das nachholen können. Es gibt immer in den Wochen dazwischen den Workshops nochmal so Check-ins, wo wir wirklich ganz individuell auf die eigenen Herausforderungen angehen, weil ich finde, es ist einfach individuell. Wir können die Leute nicht in eine Schablone stecken. Wir können Impulse geben und Übungen, aber man muss die individuelle Situation sehen. Ich habe hier auch viele andere Expertinnen zu den Themen nochmal an Bord, die im Boot die Impulse reingeben. Ja, und bei mir ja, Umsetzbarkeit einfach unglaublich wichtig ist, habe ich gesagt, gibt es immer ganz kleinschrittige Challenges für zu Hause zwischendurch, damit man wirklich dann nach den Workshops immer weiß, okay, das ist jetzt mein kleiner Schritteplan, an den kann ich mich halten, an dem kann ich mich ja, orientieren. Und zum Abschluss gibt es dann halt ja, ein 1-1-Abschlussgespräch mit so Zukunftsperspektiven, wo wir einfach nochmal gucken, okay, was sind jetzt die Schritte für die Zukunft, wie kann es weitergehen? Und es gibt natürlich auch eine Gruppe, wo man sich halt mit Gleichgesinnten vernetzen kann. Und ich möchte auch einfach in dieser Zeit, wo es halt super schwer ist, ne, also man muss ja wirklich sagen, also Corona, Wirtschaftskrise, das macht ja alles was wirklich nochmal auch extrem mit uns. Und ich glaube, wir brauchen auch alle mal wieder ein bisschen echt Lebensfreude, Licht und Ausblick und auch einfach mal wieder Spaß.
Ja, und voll, da habe ich einfach, fehlt total.
Genau, und da habe ich einfach auch Bock drauf und deshalb wird das halt dann wirklich in so 8 Modulen halt sein, wo wir uns dann mit der Identität beschäftigen, mit dem Selbstwert, aber auch mit Sachen, die einfach total tabu noch sind, wie Sexualität, genau, Beziehung, Vereinbarkeit, mal ein bisschen nach Job und Finanzen halt auch irgendwie gucken, da die Angst vor allen Dingen nehmen, also diese psychologische Perspektive, ne, dass halt wirklich ja, Finanzen nicht mehr die Macht über einen selber haben und ja, man sich daran trauen kann. Also es ist halt so ein Türöffner, würde ich sagen. Ne? Also es ist danach nicht alles perfekt und nicht alles besser, aber ich glaube, es hat viele Hürden genommen. Es hat nochmal geschaffen, dass man sich selbst in den Mittelpunkt gerückt hat. Und ja, da gibt es einige Optionen, die dann auch nochmal helfen, das individuell zu gestalten mit auch noch 1-1-Sessions und alle Infos dazu findet man eigentlich, ja, auf meiner Instagram-Seite. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig nochmal zu betonen ist halt wirklich, dass ich mit diesem Angebot auch Sicherheit garantieren möchte als Psychologin. Das heißt, Datenschutz, Schweigepflicht wird bei mir ganz hoch angerechnet. Also da wird kein Instagram-Marketing-Post oder sonst irgendwas von sein. Es wird eine ganz intime Gruppe werden. Genau, und wenn irgendwelche Sachen auftreten, kann ich als Psychologin immer da sein und auffangen. Also das sind Sachen, die ich ganz hoch schreibe.
Gibt es aus psychologischer Sicht einen Grund für 3 Monate? Also du hast ja gesagt, du hast dir viele Gedanken gemacht. Hat das irgendwie, ist es so ein Zeitraum, den man, ja, der sich gut dafür eignet?
Ich glaube, im Nachhinein betrachtet könnte man das wahrscheinlich sagen mit den Studien, wie lange man irgendwie, sage ich mal, ein neues Habit einführen muss. Tatsächlich habe ich mir da aber keine Gedanken in dem Sinne drüber gemacht. Es war eher so, dass ich gesagt habe, okay, es sind diese Themen, die die meisten Leute beschäftigen und wie lange soll sich sowas ziehen? Alles über 3 Monate fand ich halt wieder sehr viel. Mhm. Integration zwischen den Gruppen war mir aber sehr wichtig, dass man auch Integration für zu Hause hat, ne, wo man dann halt langsam ansetzen kann. Und im Grunde genommen sind das halt auch viele Themen, weil es ja darum geht, dass man ja im Alltag auch diese vielen Themen hat. Also es setzt halt direkt bei der Wurzel an. Man wird ja mit vielen Themen erschlagen. Und wie gehe ich damit jetzt halt um? Ne? Also weil immer ein Thema war dann halt auch, da gibt's halt schon ganz viel zu. Ne? Und da muss ich halt nichts ergänzen, aber so dieses Allumfassende, genau, da habe ich halt gesagt, da begleite ich jetzt einfach 3 Monate zu. Man kann halt auch noch so diese 1-1-Sessions holen, ne, wo man dann halt nochmal 6 Monate danach auch begleitet wird. Aber im Prinzip war das, ich glaube, das ist schon gut psychologisch durchdacht, ist wahrscheinlich auch unterbewusst, aber in dem Ansatz war es jetzt nicht. Also so bin ich jetzt nicht dran gegangen.
Und genau, du hast gesagt, ihr macht abends Workshops oder 1-1. Das ist ja auch manchmal auch oft eine Schwierigkeit, einen Termin zu finden. Ich habe ja selber schon das ein oder andere Seminar gegeben und war dann teilweise total überrascht, zu welchen Uhrzeiten oder Tagen sie sich das Seminar gewünscht haben. Ja. Ich hätte es persönlich an einem anderen Tag gemacht. Hast du da irgendwie schon eine Vorstellung, wie du das, gut, du hast gesagt, du nimmst es eh auf, aber wenn jetzt jemand, also wie findest du da die Zeiten?
Ja, also ich habe halt mal eine Umfrage gemacht und dann habe ich mir natürlich viel irgendwie Gedanken gemacht, weil es natürlich viele Kinder gibt, die halt unterschiedlich alt sind, ne, unterschiedliche Herausforderungen. Und ja, jetzt habe ich mich darauf festgelegt, immer Donnerstag sozusagen diese Live-Workshops alle 2 Wochen zu machen, von 20 bis 22 mhm. Uhr. Ich hatte auch überlegt, es ein bisschen später anzufangen, damit dann wirklich die Kids im Bett sind, aber
da sind die ersten Mamis eingeschlafen.
Das wird dann halt wieder später, genau. Und für 22 Uhr war meistens für die meistens so echt okay, ne? Mhm. Und genau, diese Mittags, dann halt nochmal ein Mittags-Check-In, wo man dann halt sich das nochmal in der Pause irgendwie einrichten kann und sich sonst halt auch eine Aufnahme machen kann. Also das waren so Sachen, ja, wo es, glaube ich, passt. Und die 1-1-Gespräche, die werden ja ganz individuell vereinbart.
Mhm.
Programm ist noch wichtig zu sagen, dass es da halt Christmas-Preisvorteile gibt. Also ich habe so drei Preise, ne? Normalpreis, dann für Leserinnen, also bis zum 23., also als Weihnachtsspecial und dann ab dem 24. auch, das auch nochmal 100 Euro günstiger als der Normalpreis. Ne?
Und ab wann startet dein Programm?
Also jetzt kann man sich anmelden, es ist tatsächlich auch so, achso, das Programm startet am 12.01. Und es ist jetzt auch so, dass Leute sich einfach unverbindlich erstmal anmelden können und ich telefoniere dann noch mit jeder Person und schaue halt wirklich, macht es einfach wirklich Sinn, dass wir uns kurz, also wir lernen uns auch kurz kennen, ne? Wie ist gerade so die Lage auch psychisch gesehen, ne? Weil wenn jemand jetzt wirklich in einem ganz, ganz, ganz dollen Tief ist oder so, ne? Also dann gebe ich da halt auch Empfehlungen, was ist da irgendwie richtig oder falsch, ne? Ich würde jetzt keinem einfach so das Programm verkaufen. Also das ist mir schon von vornherein wichtig, dass das auch ein sinnvolles Investment ist.
Und machst du das auch bei denen, die jetzt, sage ich mal, erst ab dem 28. auf dich aufmerksam werden?
Ja, klar.
Grundsätzlich, ne? Ja. Ist ja auch eine Absicherung.
Also für so eine Art
Erstgespräch, ja.
Genau, ja, das ist für alle. Also das ist mir ganz wichtig.
Wie findet man dich denn?
Also ich mache ganz, ganz viel über Instagram. Ich glaube, da kriegt man so das meiste irgendwie mit.
Mhm. Wie heißt du auf Insta?
Savage Mom Psychology. Mhm. Und ansonsten über meine Website www.caroline-uhl.com. Genau, und up to date ist man immer mit meinem Newsletter. über den kann man sich hoffentlich gerade auch über meine Website anmelden, hoffe ich. Mit der Technik bin ich immer nicht so
ja. super. Aber, ja, verlinken wir auf jeden Fall hier unter den, also in den Shownotes.
Herzlichen Dank, liebe Caroline, dass du bei uns warst, dass du uns so wunderbare Einblicke gegeben hast. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, wenn man ja ein Buch geschrieben hat oder ne, sich so nach außen stellt oder auch ja manchmal auch so als Anstumper für Lösungen bereitsteht, dass man auch so ein bisschen so ein Background von der Person bekommt, dass man Vertrauen aufbauen kann oder ne, sich vielleicht der ein oder andere jetzt wohlfühlt und sagt, ach guck mal, die hat fast das gleiche erlebt wie ich. Und ich glaube, das hilft immer sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Und was möchtest du denn noch so als abschließenden Satz an die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht noch weitergeben?
Ich möchte weitergeben, ja, seht's einfach als Journey an, die ein Abenteuer ist, wie eine Reise. Es kann einfach unfassbar viel Spaß machen, sobald man denkt, ich kann es gestalten. Und ich glaube, das Wichtige, was ich immer mitgebe, ist, wenn jemand wirklich dein Weltbild von der Wand gerissen und komplett zerstört hat, dann vergiss nicht, diese leere Wand zu sehen, die du komplett neu behängen darfst, mit all deinen Bildern und deiner Karte. Und ich glaube, das ist immer so dieser zweite wichtige Schritt, den die meisten vergessen.
Das mach klingt das nicht. So schön nach Vision Board.
Ja, kann auch ein Bild sein.
Ja, sehr schön.
Genau, that's it.
Ja, Caro, vielen lieben Dank. Schön, dass du bei uns warst. Wie gesagt, wir verlinken dich hier drunter. Und ja, alle, die vielleicht sonst selber auch noch Themen haben, ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, das AE-Team. Oder schreibt uns eine E-Mail an aeteampodcast@gmail.com. Genau. Bis dann. Ciao.
Sehr gut. Also, tschüss.
Ciao.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.